Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt.
Nummer 187. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Heute haben wir eine Bibelstelle aus dem Kolosserbrief, also dem Brief an die Kolosser im zweiten Kapitel. Der Vers 3 und dann die Verse 6 bis 10. Da heißt es: In ihm, also in Jesus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wow, das sind Worte. Was für ein Anspruch. Das Haupt aller Mächte und Gewalten. Aber noch schlimmer ist, wir werden aufgefordert, in ihm zu leben, verwurzelt und gegründet in ihm. Und dann sollen wir uns von der Philosophie, also der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt, nicht einfangen lassen. Wie geht das jetzt alles zusammen? Ach ja, nicht zu vergessen den ersten Satz. Verborgen, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dazu muss man zunächst mal verstehen, wie normalerweise Erkenntnis und Weisheit eigentlich so ablaufen. So im Normalfall, wenn wir jemanden für klug oder wissensreich bezeichnen oder wenn wir glauben, dass das jetzt irgendwie etwas ist, wo man neue Erkenntnisse schafft. Wie werden denn überhaupt Erkenntnisse gewonnen? Und wenn jemand Erkenntnisse hat, auf welche Art und Weise gewinnt er sie? Was ist eine Erkenntnis? Der Normalfall ist ganz einfach. Erkenntnis ist, wenn ich die chaotische Vielfalt dessen, was ich erfahre, irgendwie unter einen Hut bringen kann. Wenn es mir gelingt, bestimmte Merkmale zu kategorisieren, wenn es mir gelingt, Zusammenhänge zu erkennen, wenn es mir gelingt, dann auch Ursache und Wirkungen und Verknüpfungen zu begreifen, so macht es jedenfalls die Naturwissenschaft. Sie versucht immer in irgendeiner Form eine Frage an die Natur zu stellen, indem sie entweder Versuche macht oder indem sie Theorien aufstellt, die sie dann überprüft. Und dann gibt es so etwas wie eine Erkenntnis, die darin besteht, dass zum Beispiel eine solche Überprüfung einer Theorie dann herausführt, dass es offensichtlich zu stimmen scheint. Was übrigens nicht heißt in der Naturwissenschaft, dass es stimmt. Das heißt nur, es ist noch nicht widerlegt worden. Und alles, was in der Naturwissenschaft bisher so herausgefunden wurde, ist in seiner vermeintlich festen Form immer wieder widerlegt worden. Das ist der Fortschritt wahrer Erkenntnis, jedenfalls wahrer Erkenntnis auf dieser weltlichen Ebene. Aber entscheidend ist dabei, dass wir bei Erkenntnis immer etwas in Begriffe fassen müssen. Und ein Begriff ist eine Zusammenfassung von verschiedenen sehr ähnlichen Erfahrungen oder auch in Experimenten gleichartige Ergebnisse, die dann in einem, sagen wir mal, Schublade gebracht werden können. Und alles das ist ein Ordnungssystem, das durch Denken entsteht. Denken ist also erst einmal der Versuch, diese Welt irgendwie abzubilden, in uns, in unseren Gedanken abzubilden. Und die krasseste Form des Denkens, die krasseste Form, alles abzubilden, so dass es sogar von der Konkretheit der jeweiligen Erfahrung abstrahiert, das ist die Mathematik. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, ist es egal, welche eins und welche andere eins zusammengezählt, ergibt es zwei, aber zwei von was? Das ist der Mathematik egal. Mathematik ist sozusagen pures Denken, völlig losgelöst von irgendeiner äußeren Wirklichkeit. Also wir haben eigentlich einen ganz guten Apparat, um etwas zu erkennen. Aber entscheidend ist an der ganzen Geschichte, dass wir damit überhaupt nicht in der Lage sind, irgendetwas zu erkennen, ja, was nicht entweder sinnlich oder messtechnisch in irgendeiner Form erfahrbar ist. Alle Erfahrung, die außerhalb jeder Messtechnik liegen oder jeder Sinnlichkeit liegen, ist dabei völlig verborgen. Und nicht nur das. Uns ist sogar verborgen, wenn es Einzelfälle gibt, die anders sind als üblicherweise. Ein Einzelfall, den können wir vielleicht erfahren und den können wir erzählen und andere sagen, nö, kann nicht sein, das ist noch nie passiert. Glaube ich dir nicht. Ein Einzelfall existiert erkenntnistheoretisch nicht, weil er nicht vermittelbar ist. Anderen, die müssen etwas Ähnliches oder Gleiches erlebt haben. Also was heißt das? Das Einzelne ist immer das ganz Persönliche zugleich. Die Liebe eines Menschen zu einem anderen, wie will man die messtechnisch erfassen, durch die Art, wie häufig die Betreffenden blinzeln oder durch die Atmung oder durch den Herzschlag oder durch welche Methode. Und vor allen Dingen, es ist etwas, was außerordentlich persönlich ist und im Idealfall einzigartig. Also lässt sich das gar nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Und Erkenntnis, so wie die Welt sie kennt, lebt vom Vergleich. Wir müssen permanent die Dinge, die wir erfahren, vergleichen mit dem, was wir schon erfahren haben. Und aufgrund dessen wissen wir, wie das normalerweise funktioniert, unser Leben. Das ist doch klar. Tja, das ist Philosophie. Philosophie ist also nichts anderes als ja, Liebe zur Weisheit oder Liebe zumindest zu der Form von Weisheit, in der man etwas erkennen kann. Und all diese Erkenntnis selber, insbesondere in der heutigen Zeit, in der die Erkenntnismenge ungeheuer vielfältig ist und wir den Eindruck haben, ja, alles ist erklärbar, da denken wir uns, was braucht's denn dieses seltsame Konstrukt von Gott und dann auch noch dieser Einzelfall, dass da ein einziger Mensch, da jetzt irgendwie was Besonderes zu sein scheint. Also nicht eine Klasse von Menschen. Also nicht sozusagen wie bei diesen ganzen Filmen, wo es dann da Mutanten gibt mit bestimmten Sonderfähigkeiten. Da kann man feststellen, na, vielleicht gibt's 100 davon. Aber dieser eine Mensch, den gibt's nur ein einziges Mal. Und da sollen wir dran glauben, dass da irgendwie an diesem Menschen was Besonderes ist? Womit können wir das vergleichen? Naja, da können wir das vergleichen mit anderen Märchen, anderer Kulturen von irgendwelchen Göttern, die auf die Erde gestiegen sind, kann man doch dann vergleichen. Macht man auch. Ja, das ist die übliche Art und Weise des vermeintlichen Erkenntnisgewinns. Aber diese Einzigartigkeit ist so einzigartig wie unsere persönlichen Beziehungen zu Menschen im Idealfall, wenn sie von Liebe getragen wird, einzigartig ist, weil der Mensch einzigartig ist. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, einen Menschen zu erkennen In dem Sinne, dass man ihn vergleicht, aha, das ist der Typ und dann hat er dann das und das und der andere hat eine ähnliche Typologie und insofern gehört er zu dieser Sorte, macht man gerne, heute spricht man gerne eben von den Narzissten und von den Toxischen und von den, von was man auch an Begriffen hat, aber wird man dann dem Menschen gerecht? Kommt man dem Menschen, dem eigentlichen Menschen dadurch näher? Kein bisschen, sondern man hat ihn in eine passende Schublade gesteckt und hat den Eindruck, kenne ich, weiß ich, ich kann das beurteilen. Aber erst dann, wenn wir lieben, dann geht das unendlich viel weiter. Da erkennen wir die Einzigartigkeit anderer Menschen, die wir lieben, in ihrer totalen Besonderheit. Und nichts von dem, was wir erkennen, lässt sich vergleichen mit anderen einfach. Ja, der Betreffende ist so im Vergleich zu anderen. Sobald wir das machen, verlieren wir die Einzigartigkeit dieses Menschen total aus den Augen. Wir beurteilen ihn dann, aber können ihn nicht mehr lieben. Und das ist das Wesen Gottes. Er ist so einzigartig, dass er etwas Einzigartiges gemacht hat, und als einzigartiger Mensch auf dieser Erde gekommen ist, in einer absolut einzigartigen Situation, dass er sogar bereit war, als Baby auf die Welt zu kommen. Und das ist so absurd unvorstellbar für jede Erkenntnis, theoretische Grundlage, dass man das mit gutem Recht, wenn man sozusagen erkenntnistheoretisch das betrachtet, sagen kann, eigentlich sehr unwahrscheinlich, deswegen unsinnig. Aber sehr unwahrscheinlich? Was ist denn alles unwahrscheinlich? Alles. Wenn ich jetzt hier stehe und in diese Kamera spreche, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das genau in diesem Augenblick geschehen muss? So unwahrscheinlich, wenn man das mal statistisch nach Wahrscheinlichkeitsrechnung ausrechnen würde. Es passiert trotzdem. Alles passiert, auch in seiner totalsten Unwahrscheinlichkeit. Insofern ist das Problem dasjenige, dass es eine ganz andere Art von Erkenntnis gibt, und die ist auch hier gemeint. Eine Erkenntnis, die aus der unmittelbaren Erfahrung der Liebe entsteht. In dieser Erkenntnis sind wir in der Lage, das Einzigartige nicht nur zu beurteilen im Sinne von davon entfernt irgendwie zu sehen, wie das ist, sondern es in seiner Einzigartigkeit zu erkennen, zu verstehen, zutiefst zu begreifen, zu fühlen, zu empfinden, in einer Ganzheitlichkeit, die ganzheitlicher gar nicht sein kann. Diese Form von Erkenntnis, die nur durch die Liebe möglich ist. Das ist das, was uns geschenkt wurde. Schlau sein im Sinne von, dass wir aus bestimmten Zusammenhängen Regeln entdecken und dann uns entsprechend verhalten, können sogar die Tiere. Die sind in der Lage, außerordentlich viel zu erkennen, zu begreifen. Und insbesondere die Tiere, die wir so als die sogenannten höheren Tiere begreifen, sind da außerordentlich lernfähig. Und das heißt, sie müssen etwas erkennen und verstehen. Aber wir sind in der Lage, ja, jetzt kommt etwas Besonderes, Gott selbst zu verstehen. Ja, was für eine Anmaßung, Gott selbst zu verstehen, doch. Denn er möchte gar nicht in der Fülle seines Seins verstanden werden. Das wäre völlig unmöglich. Er möchte aber im Kern seines Wesens verstanden werden. Und der Kern seines Wesens, das ist pure Liebe. Und Liebe kann Liebe verstehen. Wer nicht liebt, kann dieses komische Ding genannt Liebe sowieso nicht begreifen. Der definiert Liebe als irgendetwas und meistens meint er dabei Varianten von Eigenliebe. Aber die eigentliche Liebe ist ihm wie wesensfremd, klar. Aber die Liebe kann ihn begreifen. Und deswegen, das ist ja der Grund, dass wir uns in ihm verwurzeln können, weil wir aus seiner Liebe lebend seine Liebe verstehen können. Verstehen aber im Sinne von, dass wir uns von ihr ergreifen lassen, dass sie uns durchdringt, dass wir aus ihr heraus leben, dass wir aus ihr heraus fühlen und dass wir aus ihr heraus dann plötzlich eine ganz andere Sicht, ein ganz anderes Gespür für alles das, was lebt, haben. Und diese Form von Liebe, das ist sein Geschenk an uns. Ja, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, denn das sind eigentlich Schätze. Denn wenn wir beginnen, seine Liebe wirklich nicht nur zu begreifen im Sinne eines auf den Begriff Bringens, sondern zu begreifen im Sinne des emotionalen Ergreifens, dann wissen wir, wie es mit dieser Welt ist, wie es mit uns ist, wie es mit den anderen Menschen ist. Und plötzlich ändert sich diese Welt. Die Perspektive auf diese Welt ändert sich. Dieses unendlich große Universum und all die vielen Dinge, die man auch jetzt erkennen kann, jetzt naturwissenschaftlich erkennen kann, alles das wird dann zu einer tiefen Einsicht, einer unfassbar großen Liebe, die alles ordnet und die alles so ordnet, dass es einem großen Ziel zugeführt wird. Jeder von uns wird seinem Ziel zugeführt. Aber nur, wenn wir ihn aufnehmen in uns und uns aufgrund dessen von ihm leiten lassen. Das alles ist eben kein Denkprozess mehr. Kein Prozess, der im Gehirn im Sinne eines, aha, so und so muss es sein und das ist die richtige Lehre und so etwas. All diese Lehren sind Theorien. Auch die christlichen Lehren sind Theorien. Der Unterschied ist, dass sie von etwas handeln, was so unendlich tief real ist, wie es gar nicht realer sein kann. Denn die tiefste Realität aller Realitäten ist und bleibt Gott. Und das, was er uns davon vermittelt hat, ist und bleibt seine Liebe.